Hallo und herzlich willkommen zurück beim FSK Freien Senderkombinat. Wir senden auf 93.0 und im Livestream. Und ihr hört jetzt eine Sendung von unserer Gruppe, dem Maulwurf der Vernunft, über die Themen Feminismus und Ökologie oder auch Ökofeminismus in seinen verschiedenen historischen, aktuellen und vielleicht auch perspektivreichen Dimensionen. Es geht darum, dass wir uns die Parallelen zwischen der Ausbeutung und der nichtmenschlichen Natur und der Ausbeutung von Frauen im Kapitalismus als frei verfügbaren Ressourcen näher anschauen wollen. Diese sind nämlich aus marxistischer Perspektive ziemlich offensichtlich, auf die gehen wir trotzdem nochmal ein. Und gleichzeitig gab es von Beginn an innerhalb des Ökofeminismus starke inhaltliche Konflikte, beispielsweise um Essentialisierungstendenzen aus den neuen theoretischen Strömungen wie den der Queer Ecologies und anderen ökofeministischen Theorien innerhalb des New Materialism. Welche neuen Erkenntnisse haben die unterschiedlichsten Strömungen des Ökofeminismus uns jetzt gebracht und welche Perspektiven auf politische Praxis werden dadurch eröffnet? Diesen und weiteren Fragen wollen wir in dieser Sendung nachgehen. Dazu gibt es passende Musik. Wenn ihr die Sendung gerade nicht live hört, sondern auf einem der Podcast-Kanäle nachhört, dann findet ihr die Musik in der Beschreibung auf unserer Spotify-Playlist. Und außerdem weise ich euch an dieser Stelle nochmal hin, dass wir einen tollen Instagram-Kanal haben, der Maulwurf der Vernunft heißt, auch Twitter. Und dem könnt ihr gerne folgen und unseren Content teilen und gerne auch kommentieren und diskutieren mit uns. Viel Spaß bei dieser Sendung.
Ja, wir haben uns für das Thema Ökofeminismus der heutigen Sendung entschieden, weil es ja gerade in der aktuellen Situation mit Corona und so schon nochmal besonders deutlich wird, was so die Ausbeutung von Natur auf der einen Seite, Natur in Anführungszeichen, und Frauen auf der anderen Seite für Auswirkungen haben in unserer Gesellschaft. Mittlerweile sind wir uns ja ziemlich einig darüber, dass das Coronavirus eine Zoonose ist, also von Tieren, die These ist Fledermäuse, auf den Menschen übergesprungen ist. Und das ist nicht das erste Virus, bei dem es passiert. Ne? Also auch zum Beispiel die Schweinegrippe oder Ebola sind auch Zoonosen. Und es gibt zahlreiche Studien dazu, dass eben die Ausbeutung der Umwelt und Zerstörung der Umwelt das Risiko für Zoonosen extrem erhöht. Also dadurch, dass der Lebensraum von verschiedenen Tieren zerstört wird, kommen verschiedenste Tierarten, die eben Wirte für Zoonosen sind, immer näher an menschliche Siedlungen ran oder in die Städte rein, so seien es Ratten, Füchse, alles Mögliche. Und auch das Verhältnis zwischen den Arten wird gestört. Also Tiere, die sehr besondere Lebensräume brauchen, sterben immer weiter aus und sogenannte Generalisten wie zum Beispiel Nagetiere, Insekten, Zecken, wo auch Ratten dazugehören zu den Nagetieren, die eben bekannt dafür sind, dass sie Träger von Zoonosen sind, breiten sich immer weiter aus. Und das verstärkt auch den Klimawandel nochmal. Also dadurch werden immer mehr Lebensräume zerstört und es werden eben auch neue Lebensräume für Wirte von Zoonosen geschaffen. Also ne, wenn es irgendwie immer wärmer wird und sich dann bestimmte Moskitoarten oder so immer weiter ausbreiten, ist natürlich auch ein Problem. Auf der anderen Seite haben wir auch in Corona gesehen, dass ein super starker Rückfall in so alte Geschlechterrollenbilder passiert ist. Also natürlich, wenn man irgendwie den ganzen Tag zu Hause ist, fällt viel mehr Care und Hausarbeit an, vor allem wenn Kitas und Schulen dann auch noch zu sind und die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind. Empirisch gesehen, es gab auch Studien dazu, ist es eben insbesondere zu Lasten von Frauen gegangen. Und auch wenn man sich anschaut, welche Berufe vor allem vom Lockdown betroffen sind, also so Friseurinnen und in der Gastronomie und so, was ja auch viele Berufe sind, in denen vor allem Frauen arbeiten, die dann eben jetzt wieder zu Hause sind und die ganze Hausarbeit verrichten müssen. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass so die Berufsgruppen, die gerade komplett überlastet werden, also insbesondere in Krankenhäusern und in der Pflege, eben auch hauptsächlich von Frauen besetzt sind. So viel erstmal zum Einstieg zur aktuellen Relevanz des Ökofeminismus in Zeiten von Corona. Jetzt werden wir erstmal weitermachen mit ein bisschen geschichtlicher Einordnung, Entstehung des Ökofeminismus und auch welche verschiedenen Strömungen es innerhalb dessen so gab und gibt.
Okay, erstmal so ein bisschen kurzen historischen Background. Also woher kommt die ökofeministische Bewegung? Die ist Mitte der 70er Jahren entstanden, so generell im Zuge der internationalen Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegung. Und natürlich auch als Reaktion auf verschiedene Umweltkatastrophen, die damals sozusagen immer mehr präsent waren in der Öffentlichkeit. Und das Wort Ökofeminismus oder Ecofeminism ist in den 70er Jahren eigentlich von der französischen Frauenrechtlerin Françoise Dobon erfunden worden, ist aber eigentlich dann erst durch die verschiedenen Proteste populär geworden. Genau, und die ersten Umweltbewegungen mit irgendwie feministischem Bezug entstanden in den 70er Jahren im globalen Süden und wurden genau eben damals von Frauen initiiert, diese Umweltbewegungen, und auch hauptsächlich getragen. Und dann daraufhin haben dann sozusagen Ökofeministinnen auch im Westen angeknüpft, wie zum Beispiel Maria Mies. Die erste ökofeministische Konferenz fand 1980 in den USA statt und war eine Reaktion auf einen Atomunfall in dem Kernkraftwerk Three Mile Island. Und nach der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl wurde auch in Deutschland ein erster ökofeministischer Kongress veranstaltet. Der hieß Frauen und Ökologie gegen den Machbarkeitswahn. Der war in Köln 1986. Und auf diesem Kongress hat auch Maria Mies ihren ersten ökofeministischen utopischen Entwurf entwickelt. Der heißt Konturen einer ökofeministischen Gesellschaft.
Ja, und neben den Protesten war die ökofeministische Bewegung insofern auch eine richtige Bewegung, dass sie Teil der Proteste, der feministischen Proteste, die auch zweite Welle-Proteste genannt werden, waren. Und das Besondere dabei war halt, dass sich so verschiedene Frauen zusammengeschlossen haben, also zum einen Bäuerinnen, Studentinnen, WissenschaftlerInnen, Politikerinnen, die halt alle auf den Kongressen und auf der Straße anwesend waren, um für ökofeministische Themen zu kämpfen. Ja, wenn man sich versuchen möchte an einer etwas allgemeinen gefassteren Definition vom Ökofeminismus, könnte man eine von Barbara Holland-Kunz nehmen, einer Soziologin, die lautet: Wenn ich von dem Ökofeminismus spreche, so muss dies als Kürzel für die gesamte Breite der naturphilosophischen, gesellschaftstheoretischen, naturwissenschaftskritischen und historischen Ansätze gelten, die sich aus einer feministischen Sicht mit der ökologischen Krise, dem gesellschaftlichen Natur- und Geschlechterverhältnis und Möglichkeiten ihrer praktischen Lösung beschäftigen. Auf dieser Definition aufbauend gibt es einige Theoretikerinnen, die sich weiter mit dem Thema befasst haben, unter anderem Christine Bauhardt, die einige Texte dazu geschrieben hat, wie die Zusammenführung von feministischer Ökonomiekritik und feministischen Ökologiediskussionen vonstatten gehen könnte und vor allem, wie beide Krisen miteinander vermittelt werden. Im Zentrum stehen hierbei so soziale Reproduktion und gesellschaftliche Aneignung als quasi natürliche Ressource, denn sowohl bei der Natur als auch bei der Care-Arbeit werden diese gebraucht. Und zwar gratis, da sie nicht nachproduziert werden müssen in der Logik der kapitalistischen Akkumulation. Also schreibt sie, muss es einen Versuch geben, die Perspektiven für analytische und politische Alternativen zur kapitalistischen Produktionsweise zu entwickeln, auf theoretischem und praktisch-politischem Wege. Genau, ihr erster Ansatz, also der feministischen Ökonomiekritik, zielt, ein bisschen weiter ausgeführt jetzt, auf die unbezahlte Arbeit von Frauen ab, die für gesellschaftliche Zusammenhänge grundlegend ist. Also soziale Reproduktion ist normativ in der Sphäre des Privaten verordnet und wird empirisch von Frauen geleistet, ohne dass man ihr Anerkennung zollt. In Form von monetärer Bezahlung als auch in wertschätzender Anerkennung. Genau, also man kann oder man muss von einer feministischen Ökonomie als Form der Makroökonomie sprechen und nicht irgendwie als Sozialromantik, so die Frau, sie macht Care-Arbeit, voll nett von ihr, sondern man muss sie halt, wie gesagt, wertschätzen. Es geht mies auch dabei darum, dass wir vor einer Überlastung derjenigen stehen, die Verantwortung für die soziale Reproduktion tragen. Also es gibt die geschlechterhierarchische Arbeitsteilung, die gesteigert wird durch den Neoliberalismus. Und die zweite Facette ist halt die der Ausbeutung der Natur, dass wir einfach denken oder der Kapitalismus denkt, dass man Naturressourcen nutzen kann, ohne darauf zu achten, wem Schaden zugefügt wird, wenn man sich frei an ihr bedient. Und diese zwei Facetten, also ne, feministische Ökologiekritik und Ökonomiekritik und die Ökologiediskussion, haben halt gemeinsam das gleiche Ziel, nämlich die Beendigung der Dominanz über Natur und Frauen als Grundvoraussetzung für die Überwindung des Kapitalismus. Also Christine Bauhart spricht hier auch von einer politischen Befreiungsutopie, die sich daraus ergeben kann. Ja, vielleicht wird dieser theoretische Ansatz ein bisschen deutlicher, wenn wir uns nochmal den Werken von der eben schon angesprochenen Maria Mies widmen, die mit Vandana Shiva unter anderem das Buch Ökofeminismus, Beiträge zur Praxis und Theorie verfasst hat und darin so eine Art intersektionalen Ansatz auffährt, der ja oft, also meistens darauf abzielt, dass verschiedene soziale Dimensionen, soziale Diskriminierungsstrukturen aufgedeckt werden von Menschen, aber viel zu häufig den Naturaspekt mit auslässt. Also die Ausbeutung der Natur wird in den intersektionalen Ansätzen meistens nicht mit einbezogen. Und das fasst Maria Mies wie folgt zusammen. Durch die Kolonialisierung von Frauen, fremden in Anführungszeichen Völkern und deren Ländern und der Natur entstand, besteht und erhält sich dieses System. Dabei zerstört es allmählich die Natur. Als Feministinnen, die aktiv die Befreiung der Frau von männlicher Herrschaft anstreben, konnten wir die Tatsache nicht ignorieren, dass Modernisierungs- und Entwicklungsprozesse sowie der sogenannte Fortschritt für die Zerstörung der natürlichen Welt verantwortlich waren. Wir sahen, dass Umweltkatastrophen und Umweltzerstörung Frauen härter trafen als Männer und auch, dass überall Frauen zuallererst gegen die Umweltzerstörung protestierten. Als Mitstreiterinnen in den Umweltbewegungen wurde uns klar, dass Wissenschaft und Technologie nicht geschlechtsneutral sind. Und zusammen mit anderen Frauen erkannten wir allmählich das ausbeuterische Herrschaftsverhältnis zwischen Mensch und Natur, seit dem 16. Jahrhundert durch die reduktionistische moderne Wissenschaft entstanden und die ausbeuterische und unterdrückerische Mann-Frau-Beziehung, die in den meisten Industriegesellschaften vorherrscht, aufs Engste miteinander verknüpft sind. Bei diesem Zitat wird auch deutlich, dass Mies nicht nur auf einer beschreibenden Ebene verharrt, sondern Frauen auch als politische und kämpferische Subjekte begreift. Deswegen war sie auch Mitinitiatorin dieser Kongresse, die wir eben schon angeführt haben, und der Proteste. Um nochmal auf Christine Bauhart zurückzukommen, die hat sich allerdings auch ein bisschen kritisch dem Ökofeminismus, diesem sogenannten marxistischen Ökofeminismus, zugewandt. Und zwar hat sie hierfür erstmal eine Unterscheidung vorgenommen, und zwar zwischen dem kulturellen und dem sozialen Ökofeminismus. Ersterer ist eher so die Perspektive, die oft vielleicht als esoterisch angesehen wird. Der kulturelle Ökofeminismus bezieht sich nämlich positiv auf die Nähe von Frauen zur Natur, die auf der Fähigkeit der Frauen beruht, Kinder zu gebären, und damit in Zusammenhang stehende Prozesse des Menstruierens oder der Schwangerschaft beispielsweise ermöglichen Frauen einen privilegierten Zugang zu den natürlichen Rhythmen lebendiger Prozesse. Und aufgrund dieser Erfahrung sollen Frauen stärkere Gefühle entwickeln gegenüber anderen, also gegenüber der Verantwortlichkeit für andere und auch größere Verantwortung gegenüber der Natur. Das ist der kulturelle Ökofeminismus, und dem gegenüber stellt sie den etwas niceren sozialen Ökofeminismus, der kritisiert das Verhältnis von Frauen zur Natur als sozial bedingt und historisch gewachsen, das aus der potenziellen Reproduktionsfähigkeit des Frauenkörpers immer wieder neu hergestellt wird. Zitat: Ein Mehr an Wissen und Erfahrung im Umgang mit der Natur erwachse den Frauen aufgrund der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung.
Ja, in der Beschreibung des kulturellen Ökofeminismus klang ja schon eine gewisse Kritik an. Also, ne, ich würde so diese vermeintlich natürliche Nähe von Frauen zur Natur als ziemlich reaktionär und mindestens essentialisierend beschreiben. Also, ne, essentialisierend im Sinn von, dass genau irgendwas als natürlich dargestellt wird und es ist halt so. Und was man auch als essentialisierend bezeichnen könnte oder was oft so bezeichnet wird und was ich auch richtig finde, ist, dass eben dieser klassische oder marxistische Ökofeminismus, von dem wir gerade gehört haben, halt komplett diese Binarität von Männlichkeit und Weiblichkeit reproduziert, ne? Also die überhaupt nicht in Frage stellt, dass es irgendwie vielleicht ein Problem ist, dass man so krass unterteilt zwischen Männern und Frauen. Und ich meine, so in den 80er, 90er Jahren kam ja so zum ersten Mal so Queer-Theorie auf, also vor allem mit Butler dann in den 90er Jahren, wo es so richtig populär wurde. Und diese Prozesse, die so in der feministischen Bewegung als Ganze stattgefunden haben, haben eben auch im Ökofeminismus stattgefunden. Und was, also worüber ich gerne sprechen möchte, ist eben die sogenannten Queer Ecologies. Das ist eben so die Verbindung von Erkenntnissen aus marxistischem Ökofeminismus und eben Queer-Theorie. Was bei queerer Theorie ja eine sehr zentrale Rolle spielt, ist die Analyse von Binaritäten. Also davon, dass irgendwie im gesellschaftlichen Denken immer sehr krass eingeteilt wird in zwei verschiedene Kategorien. So, was bei Queer Ecologies und beim Ökofeminismus eben eine sehr zentrale Rolle spielt, ist so die Unterteilung von Kultur auf der einen Seite und Natur auf der anderen Seite, also die Trennung zwischen Mensch und Natur und eben zwischen Männern auf der einen Seite und Frauen auf der anderen Seite. Das lässt sich aber auch noch sehr viel weiterführen, ne, in Auftrennung von Weiß und Schwarz oder Geist und Körper. Was dann eben bei Queer Ecologies zentral wird, ist, dass diese verschiedenen Binaritäten, diese verschiedenen Zuschreibungen miteinander verwoben sind und miteinander verknüpft sind und auch nur gemeinsam überwunden werden können. Also, ne, wenn man konkret sagt, okay, es gibt so diese gesellschaftliche Zuschreibung von Weiblichkeit, irgendwie Nähe zur Natur, irgendwie eher so körperlich, weniger vernünftig, sondern eher emotional und eben auf der anderen Seite so der rationale, weiße Mann, der genau vernünftig handelt und eben in Abgrenzung dazu konstruiert wird. Und was bei Queer Ecologies dann noch dazukommt und auch sehr zentral ist, dass eben die Binarität oder die Einteilung zwischen Heterosexualität auf der einen Seite und Queerness auf der anderen Seite noch dazukommt. Also daher auch der Name Queer Ecologies. Hier wird ja auch nochmal deutlich, wie stark dann auch die Abgrenzung zu so älterem und klassischerem Ökofeminismus ist, der eben ja, wie schon gesagt, so sehr diesen Wert darauf legt, von Frauen und Natur zusammendenken und eben gegen kapitalistische Männlichkeit, was auch richtig ist, gegen kapitalistische Männlichkeit zu sein, finde ich. Aber es geht eben auch darum, diese Trennung an sich zu überwinden. Ich habe in Vorbereitung für die Sendung insbesondere einen Text von Greta Garth gelesen. Der ist, glaube ich, aus den 90er Jahren, wo sie so eben ein bisschen so einen Grundlagentext zu Queer Ecology schreibt und auch eben die Kritik, die ich gerade benannt habe, nochmal aufgreift. Ja, eher andersrum, ne? Ich greife ihre Kritik auf. Und was ich sehr spannend bei ihr finde, ist, dass sie so einen neuen Begriff entwickelt, oder zumindest für mich einen neuen Begriff, nämlich den der Erotophobie. Und was sie damit meint, ist, dass bei ihr ist es immer Western Culture, ich würde es auch irgendwie als westliche kapitalistische Gesellschaft übersetzen oder so, dass da so eine Angst, also eine Ablehnung gegenüber dem Erotischen herrscht. So, ne? Weil auch, also ne, zu diesen ganzen Binaritäten, die ich gerade aufgezählt habe, auch noch hinzukommt dieses Vernunft und Erotik und eben Erotik in Abgrenzung zum vernünftigen, rationalen Handeln, eben als was irgendwie Emotionales, Unkontrollierbares gehandhabt wird und deswegen auch ausgeschlossen wird. Also es ist so, okay, Sex ist irgendwie komisch, Erotik ist komisch und ja, man braucht es so für Fortpflanzung, aber es ist auch nur dafür in Ordnung und alles andere ist irgendwie pervers und wird so ausgeschlossen, was dann eben insbesondere auch auf so Queerness eben fokussiert wird und alles, was so nicht heterosexueller Sex ist, sowieso schon total abnormal ist. Und da zeigen sich auch zum ersten Mal so sehr offensichtliche Widersprüche auf, wenn dann eben damit argumentiert wird, dass Queerness unnatürlich ist. Ne? Weil wir haben ja erst so gesehen, okay, es gibt so diese Zuschreibungen von allem, was positiv ist, so männlich und Kultur und rational, und alles andere, was so irgendwie weiblich, natürlich, emotional ist, eher eigentlich so negativ besetzt. Aber um dann irgendwie Queerness zu diskreditieren oder zu hassen oder so, wird dann eben wieder dieser Bezug auf Natürlichkeit hergestellt und dann eigentlich wieder ein positiver Bezug auf die Natur. Greta Garth schreibt auch davon, was für eine zentrale Rolle diese Erotophobie in der Kirche bzw. in der Kolonisierung von heutigen Amerika gespielt hat. Nämlich sie ist so, als so vor allem so spanische Kolonisatoren ins heutige Amerika kamen, waren sie so super schockiert davon, was es dort alles für offene, auch queere sexuelle Praktiken und sexuelle Identitäten gab. Und das dann aber wiederum instrumentalisiert wurde, um eben Kolonisierung und Völkermorde und alles Mögliche zu rechtfertigen, weil eben gesagt wurde so, oh, die sind total, naja, so irgendwie ist es unnatürlich, was da passiert. Man muss ihnen so die christliche, prüde Ideologie nahebringen. Und das eben da auch eine zentrale Rolle gespielt hat und sich eben bis heute durchzieht. Ne? Also was ich so beschrieben habe mit Erotophobie, ist ja immer noch super präsent in der Gesellschaft. Das heißt also, dass der Ansatz von Queer Ecologies ist dann eben zu sagen, okay, man muss irgendwie wieder einen positiveren Bezug auch zu Erotik herstellen, was ja irgendwie wenig behandelt wird, auch in so linker Theorie. Und eben abseits von so weirden Zuschreibungen wie irgendwie dem wilden, natürlichen, sondern einfach zu sagen so, yo, Sex ist halt nice und das ist auch irgendwie relevant, offen damit umzugehen. Und eben das auch in Verbindung zu so Überwindung von Homophobie und Queerfeindlichkeit und auch Sexismus eben, ne? Also Heterosexismus auf der einen Seite, aber eben auch so diese Zuschreibung von Frauen als irgendwie sexualisierte Objekte. Und das ist eben der zentrale Punkt der Queer Ecologies. Das funktioniert nur, indem auch dieses binäre Verhältnis von Menschen auf der einen Seite und Natur auf der anderen Seite ebenfalls überwunden wird.
Okay, nachdem wir jetzt gehört haben, welche Perspektiven sich entwickeln, wenn man die Essentialisierung des Ökofeminismus überwinden möchte, nämlich mit Hilfe von Queer Ecologies und so weiter, wollen wir nochmal einmal kurz zurückspringen zu Maria Mies, die sich nämlich natürlich diesem Vorwurf der Essentialisierung ihrer eher marxistischen Ökofeminismus-Theorie auch gestellt hat. Und sie sagt, hey, ihr postmodernen Queer-Ecology-Leute, ihr könnt ja gar nicht kämpfen. Also was macht ihr? Okay, ihr analysiert Worte, Erotik und irgendwie Verhältnisse, aber was folgt denn daraus? Und sie schreibt dagegen Folgendes. Der ökofeministische Kampf um die Erhaltung der materiell-spirituellen Lebensgrundlagen, um den vor allem die Frauen in der dritten Welt kämpfen, kann uns davor bewahren, diese Art postmoderner, idealistischer, technokratischer Metaphysik ernst zu nehmen. Der ganze Diskurs über Essentialisierung ist angesichts der tatsächlichen Bedrohung des Lebens durch das Technopatriarchat irrelevant. Er setzt nur auf den alten Dualismus Kultur versus Natur, Geist versus Materie. Die Natur ist aber nicht besser als die Kultur oder umgekehrt. Sie ist notwendig, sie ist die Lebensgrundlage, wir sind Teil von ihr, Männer genau wie Frauen. Was wir ihr antun, tun wir uns an. Nur haben das die Männer im Westen seit einigen Jahrhunderten mehr vergessen als die Frauen, nicht wegen ihrer Anatomie, sondern wegen ihrer historischen Erfahrung im Patriarchat.
Okay, aber das ist jetzt ein bisschen lustig, weil was Mies sagt, ist ja, okay, ne, sie hatet so super krass diese Queer Ecologies und sagt, das ist alles totaler postmoderner Quatsch, aber dann wiederholt sie eigentlich genau die Kernmessage der Queer Ecologies, nämlich, dass so diese Überwindung, also dass diese Trennung zwischen Mensch und Natur überwunden werden muss.
Ja, interessant ist auch, dass sie über so die Essentialisierung als solches oder den Vorwurf der Essentialisierung als solches schimpft, aber da irgendwie so eine eigene Selbstreflexion dann doch irgendwie fehlt. Also sie sagt nicht, dass irgendwie der marxistische Ökofeminismus vielleicht ein bisschen einseitig ist und die queeren Belange außen vor lässt und teilweise auch irgendwie so die Frau als natürliches Wesen gewollt oder ungewollt reproduziert. Also dieser Kritik stellt sie sich nicht, sondern sagt halt nur, okay, euer Vorwurf ist falsch. Was aber irgendwie dann doch richtig ist an ihrem Kommentar, ist, denke ich, so dieses Kämpferische. Also dass es halt wirklich ein Problem ist, dass der Queer Ecology-Ansatz wenig Perspektiven für eine kämpferische gesellschaftliche Veränderung gibt, sondern nur quasi einen, was heißt nur, ist ja wichtig, aber einen Denkprozess anstößt, der neu ist.
Okay, naja, ich weiß nicht, ob der Vorwurf, dass aus Queer Ecologies überhaupt keine Praxis folgt, ganz berechtigt ist. Also ne, ich glaube, das ist dann quasi der nächste Schritt, dass man sagt, okay, es gibt neue theoretische Erkenntnisse und jetzt muss man gucken, wie man die in Praxis übersetzt. Das, genau, das müsste dann halt noch passieren. Und ich bin mir sicher, dass es auch irgendwo schon passiert und passiert ist. Was ich noch einen anderen zentralen Punkt finde, ist, Mies sagt ja auch, dass eben ne, aus diesen ganzen Erkenntnissen des Ökofeminismus oder was man eben auch in der Praxis sieht, ist, dass eben so ökologische Kämpfe oder Kämpfe für die Umwelt vor allem von Frauen geführt werden. Und ich glaube, das muss man auch kritisch reflektieren, ne? Weil was eben nicht passieren sollte, meiner Meinung nach, ist, dass die Care-Verantwortung für die Natur wieder auf Frauen abgewälzt wird. Ne? Dass man sagt, okay, die Umwelt wird irgendwie ein bisschen kaputt gemacht und das ist schlecht. Und die sich hauptsächlich darum kümmern, dass es nicht passiert und die darum kämpfen, dass es nicht passiert und sich darum eben quasi um die Natur kümmern, das sind dann wieder Frauen. Also empirisch ist es ja so, so ökologische Kämpfe werden hauptsächlich von Frauen geführt, was man auch irgendwie bei Fridays for Future oder so ganz stark sieht. Aber das heißt ja nicht, dass es richtig ist. Und ich glaube, die Gefahr bei Mies und so besteht, dass sie eben das theoretisch verteidigen. Ne? Dass sie sagen, okay, das ist so und es ist gut so und ich glaube, es ist schlecht so. Ich glaube, es ist gut, dass überhaupt jemand ökologische Kämpfe führt, aber man muss dahin kommen, dass es eben nicht nur Frauen sind, die das machen.
Ja, schon. Gleichzeitig, also die andere Seite dieses Aspekts ist ja schon, dass so das auch eine Ermächtigungsperspektive für Frauen sein kann, den ökologischen Kampf zu führen. Also dass es noch mehr das Bewusstsein der eigenen Unterdrückung und nicht nur der eigenen, sondern auch der Unterdrückung der Natur verschärft, indem diese ökologischen Kämpfe von Frauen geführt werden. Also dass sie sagen, okay, wir haben auch eine Relevanz in der Welt und zwar nicht quasi nur für unsere eigenen Anliegen, sondern für die Verbindung unserer Anliegen mit nichtmenschlichen Anliegen. Und dass das ja auch irgendwie nicht nur ein Politisierungs-, sondern auch ein Organisierungs- und ein verändernderer Moment sein kann für Frauen. Also hat es, glaube ich, nicht nur Nachteile, dass es so, dass diese Proteste schon irgendwie stark feminin sind.
Ja, genau. Also, ne, damit es nicht falsch verstanden wird. Ich glaube auch, dass es gut ist und dass es empowernd sein kann oder so, dass Frauen diese Kämpfe führen. Mein Punkt ist eben, dass das zum Problem wird, wenn die Verantwortung dafür auf Frauen abgewälzt wird. Ne? Also wenn quasi theoretisch begründet wird, dass es eben Frauen sein müssen, die diese Kämpfe führen, weil sie, ne, also wie auch bei anderen Care-Debatten, dafür verantwortlich sind, so also aus ihrer Natur heraus. Ne? Dann wird es halt schnell reaktionär.
Ja, okay. Volle Zustimmung.
Okay, wir haben jetzt noch eine weitere Theorieströmung, die auch irgendwie super schwierig zu fassen ist. Wir versuchen es einfach mal, aber genau, es heißt der New Materialism. Im Endeffekt sind das einfach verschiedene Theorien, die sozusagen einfach also neue Materialismen darstellen sollen. Die Soziologin Katharina Hoppe hat kürzlich ein Buch zum Thema veröffentlicht und schreibt dort: Gemeinsam ist ihnen die Überzeugung, dass der Linguistic Turn unzureichend ist, um das komplexe und dynamische Zusammenspiel sinnhaft symbolischer Prozesse und materieller Ordnung zu erfassen. Im Grundkern geht es bei dieser Theorie darum, die Handlungsfähigkeit außerhalb des menschlichen Subjekts zu begreifen. Das ist sozusagen eine Art historische Reaktion auf das Ende der Geschichte, in Anführungszeichen. Das heißt, auf das Vakuum, das bei dem Wegfall der Systemkonkurrenzen, also Kapitalismus, Kommunismus, entstanden ist. Also ein Vakuum, das in dem materialistischen Ansatz entstanden ist. Und das wird versucht, sozusagen für die Wissenschaft und für die Gesellschaft durch diese neu entstandene Theorie zu füllen. Der Ausgangspunkt dieser Theorie ist im Endeffekt auch der materialistischer Ökofeminismus, denn dieser hatte bereits einen alternativen Naturbegriff etabliert, der sozusagen abseits einer passiven Ressource steht oder stehen kann und eben auch die Prozesshaftigkeit von Körpern betont. Und dieser Begriff ist jetzt eben im New Materialism weiterentwickelt worden.
Okay, ich glaube, es bräuchte 10 ganze Sendungen, um sich weiter auf diesen New Materialism-Ansatz zu stürzen und den verstehen zu können. Aber ich glaube, das, was so bei mir zentral hängen geblieben ist beim Lesen verschiedener Theorien zu dem Ansatz, ist, dass es halt irgendwie den Menschen nicht mehr als den zentralen Akteur betrachten möchte, sondern auch nichtmenschliche Wesen und die nichtmenschliche Natur im Ganzen als Akteur begreift und dass man halt auch seine Praxis danach ausrichten muss, zu gucken, was sind denn irgendwie die Bedürfnisse der Natur, die wir mit in unser Handeln einkalkulieren müssen und was gibt uns auch die Natur, auf das wir, also für das wir ein Bewusstsein verschärfen müssen, auch um politische Praxis irgendwie neu zu denken. Ja, okay, das klingt immer noch sehr abstrakt, habe ich gerade gemerkt. Aber vielleicht ein Beispiel. Ich habe in so einem Uni-Projekt mal diesen Ansatz versucht, praktisch zu verfolgen. Und zwar bin ich ausgegangen von Schmetterlingen, die ich entdeckt hatte, die mich zu einem Gebiet geführt haben, nämlich ein Moor in Hamburg, wo mir dann verschiedene Facetten aufgefallen sind, wie gesellschaftliche Einflüsse auf dieses Gebiet gewirkt haben. Zum Beispiel stand da ein KZ, was das erste KZ war, was auch so Kommunistinnen vorrangig umgebracht hat. Und da bin ich dann historisch in die Analyse ein bisschen weitergegangen. Außerdem habe ich durch diese Schmetterlinge super viel über das Gebiet, nämlich das Moor, erfahren und wie Torfproduktion und so einfach super schädlich ist. Dafür, dass Moore verschwinden und auch einfach die Klimakrise sehr schnell sehr viel weiter verschärfen. Und das nur als ganz kleines Beispiel dafür, wie man irgendwie aus der Dimension eines Lebewesens irgendwie auf sehr viele kapitalistische, gesellschaftliche Zusammenhänge auch schließen kann. Dazu gehört dann auch, wer das Torf irgendwie produziert, nämlich Arbeiter aus Osteuropa, die für wenig Lohn bezahlt werden und so weiter.
Ja, was hier schon anklingt und was auch ein sehr zentraler Aspekt bei Theorien des New Materialism ist, dass eben so versucht wird, diese Trennung zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen aufzuheben. Ne? Also gerade kam ja auch schon irgendwie vor, okay, dann kamen so biologische Aspekte und irgendwie klimawissenschaftliche Aspekte, aber gleichzeitig auch soziologische Aspekte und ökonomische Aspekte. Und genau, das ist, glaube ich, auch so ein Ansatz, der wichtig ist und der meiner Meinung nach auch ziemlich vielversprechend ist für die Zukunft, dass man eben diese eigentlich ja künstliche Trennung zwischen Wissenschaftsdisziplinen versucht aufzuheben. Ja, was in ökofeministischen Theorien auch immer wieder ein Motiv ist, was aufkommt, ist die Subsistenzwirtschaft. Und es macht ja auch irgendwie Sinn, so, ne? Also wenn man sagt, okay, man hat eine Theorie, die sich vor allen Dingen widerständig gegen patriarchale und kapitalistische Unterdrückung wendet und gegen Ausbeutung der Natur, dann ist es ja irgendwie ein logischer Schritt, dass man sich mit alternativen Konzepten auseinandersetzt, wie man quasi Versorgung garantieren kann, ohne großindustrielle kapitalistische Landwirtschaft zu haben. Und genau, da kommt eben die Subsistenzwirtschaft ins Spiel, die ja sowieso in großen Teilen der Welt einfach eine super relevante Versorgungsform ist. Und dazu wollen wir uns auch ein bisschen unterhalten.
Vielleicht nochmal in 2 Sätzen, was ist eigentlich Subsistenzwirtschaft? Maria Mies definiert sie als alle Arbeit, die bei der Herstellung und der Erhaltung des unmittelbaren Lebens verausgabt wird und auch diesen unmittelbaren Zweck hat. Das ist zum einen irgendwie die klassische Arbeit, die irgendwie in der Care-Arbeit schon aufgehoben ist. Das umfasst aber nur einen Teil der Subsistenzproduktion. Dazu gehört nämlich auch die Arbeit der Kleinbauern, die vor allem für ihren eigenen Konsum arbeiten, und auch die marginalisierten Arbeiter in der Stadt, die für ihr eigenes Überleben ohne eigentliche Lohnarbeit produzieren müssen. Genau, und damit steht der Begriff Subsistenzproduktion im Gegensatz zur Waren- und Mehrwertproduktion. Bei der Subsistenzproduktion ist das Ziel Leben, bei der Warenproduktion ist das Ziel Geld, das immer mehr Geld produziert, oder die Akkumulation von Kapital. Okay, vielleicht ein kleiner Sprung, aber wir wollen uns gleich ein paar Praxisbeispiele von Ökofeminismus angucken und auch die Subsistenzwirtschaft in ihrer Praxisform nochmal weiter diskutieren und kritisieren teilweise. Aber dafür ganz kurz eine Einleitung in eine relativ aktuelle Ökofeminismusbewegung. Und zwar wurden in Frankreich die neuen Ökofeministinnen vor gut 2 Jahren sichtbarer, und zwar unter anderem durch die aufkommende MeToo-Bewegung. Und wenige Monate später kam so Greta Thunberg voll auf den Plan der Medien. Und das beides, also aktuelle, immer zentrale feministische Debatten und dann das Aufkommen der Klimabewegung mit dem Start von Greta Thunberg, führte dazu, dass Frauen in Frankreich gesagt haben, die Ökofeministinnen müssen ja irgendwie nichts Neues erfinden oder so, sondern Kämpfe verbinden, und zwar in diesem Fall den feministischen und den ökologischen. Und diese Bewegung hat so relativ sich verstärkt auf verschiedenen Formen von Protesten und Demonstrationen, wo sie einfach immer zentral waren, immer aufgetreten sind. Sie haben protestiert durch tänzerische Choreografien und verkleideten sich zu Hunderten als Putzfrauen oder als Erdkugeln, um niedrige Löhne in Frankreich, in Frauenberufen halt auch zu kritisieren und die gleichzeitige Ausbeutung der Umwelt in Frankreich zu kritisieren, zum Beispiel die 1000 Atomkraftwerke oder ähnliches, die da noch stehen. Genau. Und dann sind sie aber, oder ist ein Großteil dieser ÖkofeministInnen, aufs Land gezogen. Und zwar, weil sie so abseits der Metropole Paris gesehen haben, dass man da gut gegen kapitalistische Produktion kämpfen kann, zum Beispiel sich für Artenvielfalt generell einsetzen und um gegen die konventionelle Landwirtschaft zu kämpfen. Und sie protestierten auch so gegen Pestizide und machten Workshops dazu, wie man gegen den Klimawandel aktiv werden kann.
Okay, ja, spannende These, was du gerade meintest, dass diese Ökofeministinnen aufs Land gezogen sind, weil man dort gut gegen kapitalistische Produktion protestieren kann. Ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass es teilweise Sachen gibt, wo das sinnvoll ist, ne? Also gerade wenn man so sich auf landwirtschaftliche Produktion fokussiert, ist natürlich sinnvoll, Protest auch dort zu machen, wo diese Produktion passiert, also auf dem Land. Auf der anderen Seite sehe ich schon immer eine sehr große Gefahr in so Aussteigerinnentum auf dem Land. Also so, okay, man geht aus der Stadt raus und baut dann so seine eigene kleine Hippie-Kommune auf und kauft sich irgendwie so ein Stückchen Land und dann macht man da so Subsistenzwirtschaft und baut seine Tomaten an. Und ist ja alles schön und ist auch irgendwie nett, aber genau, ich glaube, da fehlt dann schon irgendwie so die widerständige Praxis oder so. Also ich glaube, es ist nicht völlig unmöglich, ne? Ich glaube, man kann auch von irgendwie einer nice Kommune auf dem Land politisch eingreifen, aber ich stelle es mir zumindest deutlich schwieriger vor, als wenn man eben in den Städten, in den Zentren ist, da wo wirklich ständig irgendwie politisch richtig was passiert. Ja, deswegen würde ich dieses, also ne, was gerade beschrieben wurde aus Frankreich, vielleicht ein bisschen so als bürgerliche Form der Subsistenzproduktion oder so bezeichnen und tendenziell kritisch sehen, aber es gibt auch andere Formen der Subsistenzproduktion, die durchaus widerständiger sind.
Genau, nämlich so der Unterschied zu so, yo, ich kaufe mir irgendwie so ein Grundstück und mache da so mein Hausprojekt drauf, ist schon nochmal eine revolutionärere Praxis, sich das Land einfach zu nehmen. Und das ist in Mexiko, im Osten Mexikos, durch die Zapatistas passiert. Und im Endeffekt war es eine sozialrevolutionäre Bewegung, hauptsächlich von indigenen Gruppierungen, die 1994 in einem bewaffneten Aufstand 7 Städte mehr oder weniger besetzt haben, dort Gefangene befreit haben, das Polizeipräsidium niedergebrannt haben, das Rathaus übernommen haben und insbesondere sich selber Land genommen haben. Nämlich diese Provinz war sehr, sehr geprägt von GroßgrundbesitzerInnen. Also im Endeffekt, obwohl eigentlich den Großteil der Bevölkerung, insbesondere die indigene Bevölkerung, die sehr, sehr stark unter Rassismus und Diskriminierung gelitten hat, von Subsistenzwirtschaft und Landwirtschaft abhängig waren, hatten sie real kein Land. Also es gab große Konflikte um Land, dass sie sozusagen nicht selbst bewirtschaften konnten. Und eigentlich der eigentliche Auslöser für diesen Aufstand war, dass das NAFTA-Freihandelsabkommen geschlossen wurde. Also Mexiko hat im Endeffekt mit anderen amerikanischen Staaten, insbesondere mit der USA, ein Freihandelsabkommen abgeschlossen, das zu einer Verschärfung der Situation dieser Bäuerinnen und indigenen Bevölkerung geführt hat, nämlich dadurch, dass subventionierter Mais aus den USA verstärkt nach Mexiko importiert wurde und dadurch die Preise krass gefallen sind. Und gleichzeitig ist im Rahmen eines neoliberalen Umbaus der mexikanischen Wirtschaft aufgrund einer vorhergegangenen nationalen Wirtschaftskrise sind so verschiedene Sachen irgendwie auch insgesamt umgebaut worden. Und es wurde insbesondere der Artikel 27 in der Verfassung abgeschafft, der noch so ein Relikt aus der mexikanischen Revolution war. Und der BäuerInnen ein Recht auf Land garantiert in kommunalen Bauernhöfen garantiert hat. Und das zusammen hat dann zu diesem Aufstand sozusagen geführt, also hat diesen Aufstand auch angezettelt. Genau, und seitdem, der Aufstand war eigentlich relativ erfolgreich. Also seitdem besteht ein autonomes Gebiet der Zapatistas eben in dieser Provinz, das sich selbst als anti-autoritär und anti-avantgardistisch organisiert versteht. Und im Endeffekt hat man verschiedene autonom verwaltete Strukturen aufgebaut. Insbesondere hat man ein eigenes Wirtschaftssystem aufgebaut, das zwar nicht von der globalen Wirtschaft selbst irgendwie abgekoppelt ist, aber vor allem kollektiv organisiert ist und sich sozusagen in Wirtschaftskooperativen Ressourcen generiert werden, die dann wieder zurück in die gemeinschaftliche Wirtschaft investiert werden sollen. Und gleichzeitig werden aber halt auch Lebensmittel, die irgendwie überschüssig sind, auch exportiert. Aber man versucht, den Lebensmittelbedarf und den Lebenserhaltungsbedarf der Bevölkerung zu decken und zwar auch zu irgendwie guten Preisen zu decken. Und dabei ist eben das Land kollektiviert, es wird kollektiv und kooperativ bewirtschaftet. Genau, um ein bisschen auf einen ökosozialistischen und ökofeministischen Aspekt vielleicht an Zapatistas kurz einzugehen. Einerseits war die Revolution zwar nicht irgendwie primär ökofeministisch oder irgendwie feministisch anzusehen, aber trotzdem war es eine Art von Frauenermächtigung, denn die Revolte an sich, erstmal waren Frauen von Anfang an sehr stark vertreten, auch in dieser Befreiungsarmee. Und gleichzeitig war der Befreiungsakt oder diese Revolte auch immer an die Idee einer Befreiung vom Patriarchat gekoppelt. Und das zeigt sich halt eben auch in den autonomen Verwaltungsstrukturen, in denen Frauen auch sehr verstärkt vertreten sind und die sehr kollektiv auch organisiert sind insgesamt. Und eben zum ökosozialistischen Aspekt oder die ökosozialistische Idee der Zapatistas ist eben, dass sie zum einen so Pestizide und chemische Dünger verboten haben und insbesondere auch, obwohl sie eigentlich auf einem großen Ölförderungsgebiet sitzen, also sie haben große Ölvorkommnisse in diesem Gebiet, bisher verhindern konnten, dass die mexikanische Regierung dort Öl abbauen konnte und konnten sie den Uranabbau und den Holzabbau in dem Gebiet zu verhindern.
Interessant ist bei den Zapatistas, finde ich, vor allem so, dass sie die Subsistenzwirtschaft anders ausleben, als Maria Mies sich das zum Beispiel theoretisch vorgestellt hat. Und zwar ist Mies ja so eine krasse, selbst auch ernannte Globalisierungs-, nicht nur Kritikerin, sondern Gegnerin. hat mit so, keine Ahnung, allem, was mit Globalisierung zu tun hat, halt gar nichts am Hut. Und die Zapatistas wiederum nutzen irgendwie die Globalisierung der letzten Jahrzehnte auch dafür, um ihren eigenen Widerstand irgendwie weiter auszubauen oder so. Dadurch, dass sie halt irgendwie Teil des Marktes sind, mit dem Kaffee unter anderem, den sie verkaufen, aber halt vor allem, um ihr eigenes Projekt voranzubringen. Und man erkennt schon daran, dass es irgendwie ein solidarisches Projekt ist, dass sie sich auch mit globalen linken Gruppen vernetzen. Also dass es wirklich scheint nicht so zu sein scheint, dass sie für den Markt arbeiten, sondern dass sie den Markt ausnutzen. Beispielsweise machen sie jetzt irgendwie ja gerade eine Europareise oder sogar Weltreise, Europareise, glaube ich, und kommen auch bald nach Deutschland, um sich mit anderen linken Gruppen zu vernetzen. Und das ist halt ein relevanter Aspekt, warum diese Form von vom ökosozialistisch, teilweise ökofeministischen Aufbau irgendwie eine sinnvolle sein kann.
Ja, also wie wir sehen, gibt es verschiedene Beispiele für ökofeministische Praxis. Was wir jetzt besprochen haben, war ja schon alles so mit starkem Fokus auf so Landwirtschaft und Subsistenzproduktion und auch ne, deswegen eben verordnet in eher ländlichen Gebieten. Ich glaube eigentlich, dass es cool wäre, so sich noch mehr Gedanken darüber zu machen, wie ökofeministische Praxis auch in Städten aussehen kann oder also gesamtgesellschaftlicher bezogen und eben nicht nur auf landwirtschaftliche Produktion. Aber ja, es gibt immer noch mehr zu tun in der Theorie.
Das war's jetzt auch schon mit unserer Sendung für dieses Mal. Ihr könnt uns nächsten Monat wieder im FSK auf 93.0 hören. Und wenn ihr es bis dahin nicht aushalten könnt, könnt ihr unsere Sendung natürlich auch immer noch auf Spotify nachhören. Da heißen wir natürlich auch Maulwurf der Vernunft. Und genau, wir freuen uns auf nächstes Mal.